Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind. Hilfsbedürftigkeit, das ist eines unserer Themen heute. Jemandem helfen? Klar, das machen die meisten gerne. Aber was ist, wenn man selber Hilfe braucht? Das ist schon schwieriger.
Selbst wenn es ja sehr ersichtlich ist, dass jemand im Rollstuhl nicht alles kann und oftmals Hilfe braucht. Aber es gab wirklich Situationen, wo ich lieber versucht habe, irgendwie auf dem Hintern die Treppe runter zu rutschen und den Rollstuhl einfach die Treppe runterfahren zu lassen, als dass ich jemanden gefragt hätte, ob er mich die Treppe runterschieben kann.
Die vertrackte Hilfsbedürftigkeit. Warum Hilfe so schwer anzunehmen ist und wie befriedigend Hilfe geben sein kann, darum geht's in der zweiten Hälfte von Religionen. Jetzt reden wir erstmal über die Bibel, denn jüdische Gemeinden feiern an diesem Wochenende Simchat Torah, das Fest der Torahfreude. Das Fest der Torahfreude, die Freude am ersten Teil der hebräischen Bibel. Die Bücher, die einen Bogen schlagen von der Erschaffung der Welt bis zum Tod des Moses am Ende von Sklaverei und 40 Jahren Wanderung in der Wüste. Die Tora also als Herz der Bibel, der Heiligen Schrift, des wahrscheinlich am weitesten verbreiteten Buchs der Welt, über das man trotzdem erstaunlich wenig weiß. Ich habe meinen Experten eingeladen für vielleicht nicht alle, aber doch ziemlich viele Fragen zur Entstehung der Bibel, Konrad Schmid. Er ist Professor für Altes Testament an der Universität in Zürich und er beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema der Entstehung der Bibel, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Schön, dass Sie gerade in Berlin sind und wir deshalb miteinander sprechen können, Herr Schmid.
Guten Tag.
Simchat Torah, das Fest der Torahfreude. Fangen wir doch mal bei der Freude an. Das Judentum feiert die große Freude, dieses Buch bekommen zu haben. Warum feiern das die Christen eigentlich nicht? Also Freude ist ein Wort, das so nach meiner christlichen Erfahrung eher selten mit der Bibel verbunden wird.
Nun, die Bibel hat nicht wirklich einen Geburtstag. Das könnte ein Grund sein. Aber ansonsten würde ich Ihnen eher widersprechen. Sie haben ja selber gesagt, die Bibel ist eines der weit verbreitetsten Bücher der Weltliteratur. Also offenbar haben die Leute Freude daran, dieses Buch zu lesen. Ich denke auch, dass die neuesten Bibelrevisionen, etwa die Lutherbibel und die Neue Zürcher Bibel, die in den letzten Jahren zum Reformationsjubiläum herausgekommen sind, dass deren Erfolg zeigt, dass die Menschen gerne die Bibel lesen und mit diesen Geschichten leben und sich von ihnen anrühren lassen.
Aber ist es dann nicht eher der Gedanke, sozusagen die Autorität für alle Fragen des christlichen Lebens im Haus zu haben und weniger die Freude an der Lektüre?
Nun gut, das hängt wahrscheinlich wirklich von der spezifischen Leserin oder vom spezifischen Leser ab. Also ich selber bin Theologe und ich öffne nie die Bibel, um daraus jetzt einen konkreten Hinweis zu finden, wie ich mein Leben führen soll. Die Bibel ist vor 2000 Jahren entstanden und sie ist erfahrungsgesättigt, sie ist traditionsgesättigt, aber jetzt unmittelbare Autorität über mein Leben hat sie jedenfalls nicht.
Beim Fest Simchat Torah, da wird ja ganz wortwörtlich der Text der Torah, also der 5 Bücher Mose, durch die Synagoge getragen mit Gesang und Tanz. Da trägt man aber nicht einfach nur ein kleines Buch rum, sondern da trägt man große Schriftrollen rum. War früher die ganze Bibel auf solche großen Schriftrollen geschrieben?
Es kommt darauf an, was man unter Bibel versteht. Der sogenannte Kodex, das ist die Vorform unseres heutigen Buches, ist wahrscheinlich eine christliche Erfindung, die im 2. Jahrhundert aufkam. Eine Revolution, wenn man so will. Also, dass ein Buch hinten am Rücken zusammengebunden ist und dass man darin blättern kann, das war ein ungemeiner Fortschritt in der Handhabbarkeit eines Buches. Die Rolle war das übliche oder die übliche Form eines Buches in alttestamentlicher Zeit. Aber eine Rolle ist relativ komplex zu handhaben. Man muss immer an beiden Stäben rollen, bis man den gewünschten Abschnitt vor sich hat. Also es ist relativ aufwendig, sich in einem solchen Format zurechtzufinden. Aber tatsächlich, wir wissen das aus den Schriftfunden von Qumran, die zwischen 1947 und 1955 zum Vorschein gekommen ist.
Also in einer Wüstenhöhle am Toten Meer, alte Schriften aus ungefähr der Zeitenwende.
Genau, also dass dort tatsächlich die Rolle das übliche Format einer biblischen Schrift war.
träumt man als alttestamentlicher Forscher davon, mal so eine Rolle zu finden, irgendwo so aus dem Jahr 1000 vor unserer Zeit, wo man mal wirklich erfährt, wie die Geschichte mit Josua oder mit Mose wirklich war?
Natürlich würde jeder Alttestamentler, jede Alttestamentlerin davon träumen. Auf der anderen Seite würde es wahrscheinlich auch viele nervös machen, denn eine solche Rolle aus biblischer Zeit selber, die wir bis heute noch nicht haben, also diese Schriftrollen vom Toten Meer sind aus unmittelbar nachbiblischer Zeit, also jetzt auf das Alte Testament bezogen. Das würde vermutlich viele Hypothesen der Bibelwissenschaft falsifizieren und dem würden vielleicht nicht alle mit Gelassenheit entgegenblicken.
Fangen wir mal vielleicht bei dem Versuch, noch ein bisschen besser zu verstehen, was diese Bibel eigentlich ist, was wir über sie wissen, was wir vor allen Dingen auch gar nicht unbedingt über sie wissen, mit ein paar Vorstellungen, die vielleicht verbreitet sind und aber vielleicht gar nicht so unbedingt zutreffen. Also, der hebräische Teil der Bibel ist uralt. Stimmt das?
Wenn Sie das erste Jahrtausend vor Christus als eine Zeit bezeichnen, die uralt ist, dann stimmt das. Aber ich glaube, man kann heute mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass die Texte, also schriftliche Texte der hebräischen Bibel zwischen dem 10., 9. Jahrhundert vor Christus einerseits und dem 2. Jahrhundert nach Christus andererseits entstanden sind. Also es ist wirklich alt, also gemessen auch am Alter der Schrift, aber uralt vielleicht nicht.
Sind die Texte wirklich schon im 7., 8. Jahrhundert vor Christus niedergeschrieben worden? Oder gab es da nur die Überlieferung? Also hat man nur die Geschichten erzählt oder hat man wirklich die Texte aufgeschrieben?
Nein, wir können mit Sicherheit sagen, dass die ältesten Texte tatsächlich aus dieser Zeit, der Königszeit Israels und Judas, 10. bis 7. Jahrhundert vor Christus stammen. Wir können das erschließen einerseits aus dem, was man die Milieuechtheit bestimmter Texte bezeichnet, also dass dort in einem Detaillierungsgrad über zeitgeschichtliche Dinge Auskunft gegeben wird, die aus späterer Zeit nicht einfach so erfindbar gewesen wären. Andererseits wissen wir aber auch aus den epigraphischen Inschriften dieser Zeit, dass hier zum Beispiel sprachgeschichtlich das Hebräische zusammengehört. Also wir befinden uns hier eigentlich auf ziemlich sicherem Boden. Was man allerdings hinzufügen muss, ist, dass viele Erzählungen, Geschichten eine mündliche Vorgeschichte haben, die nun tatsächlich uralt ist, also ins 2. Jahrtausend zurückreichen könnte.
Noch so eine Vorstellung ist ja die, dass das Judentum erstmal seinen Bibeltext entwickelt hat, die hebräische Bibel, und dann war das sozusagen fertig, dann hat man es zugeklappt und dann sind die Christen gekommen und haben es übernommen und haben ihren Text, das Neue Testament, drangehängt.
Ja, das stimmt so nicht. Ich glaube, dass auch das Neue Testament diese Vorstellung nicht wirklich zeigt. Wenn im Neuen Testament von den Schriften Israels die Rede ist, dann hat man häufig diese Zweiteilung, das Gesetz und die Propheten, Mose und die Propheten. Also viele der Schriften im dritten Kanonsteil der hebräischen Bibel, also etwa das Hohelied, die Proverbien, der Prediger Salomos, werden dort nicht wirklich gezählt zur Bibel. Also es scheint vielmehr so zu sein, dass Jesus etwa erkannte so etwas wie ein sich formierendes Altes Testament beziehungsweise eine sich formierende hebräische Bibel, aber dass diese hebräische Bibel wahrscheinlich erst um 70 nach Christus, also das wäre etwa die zweite Generation des Urchristentums, zu einem Abschluss gekommen ist. Und die neutestamentlichen Schriften sind übrigens genauso wenig wie die alttestamentlichen nicht als Bestandteil einer zukünftigen Bibel geschrieben worden, sondern sie sind erst durch eine bestimmte Rezeption, durch eine bestimmte Aufnahme dazu dann geworden.
Ist die jüdische Bibel dann überhaupt älter als die christliche Bibel?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also natürlich in großen Zügen müsste man das bejahen. Also die hebräische Bibel mit ihren drei Teilen, Torah, Gesetz, Neviim, Propheten und Ketuvim, Schriften, dürfte wahrscheinlich so etwa Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus abgeschlossen worden sein, während die jüngsten christlichen Schriften erst Mitte des 2. Jahrhunderts niedergeschrieben werden. Aber es kann durchaus sein, dass sich die Formierung der jüdischen und der christlichen Bibel in einem gewissen wechselseitigen Prozess gegenseitig begünstigt hat.
Wenn man dann immer von der Bibel als trotzdem das Buch, dem Kanon, den Begriff haben Sie ja auch schon genannt, also des abgeschlossenen Werkes, wo klar ist, was dazugehört und was nicht dazugehört, spricht. Das ist so das eine oder das entspricht so dem Bild, das wir haben. Und andererseits, wenn man da mal schaut, wie alt sind eigentlich wirklich die Texte, die man in die Hand nehmen und lesen kann, also wie weit kommt man denn zurück, dann ist das, finde ich, gar nicht so wirklich überzeugend weit. Also die älteste komplette Handschrift des Alten Testaments ist aus dem Mittelalter, wenn ich es richtig sehe, der Codex Leningradensis.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Bibel ist ja streng genommen kein Buch, sondern eine Bibliothek mit 66 Büchern, wenn man von der christlichen Bibel spricht, 39 Büchern, wenn man von der hebräischen Bibel spricht. Und praktisch jedes dieser Bücher hat selber noch einmal eine Geschichte. Und die Überlieferungslage ist auf den ersten Blick eigentlich wirklich dramatisch schlecht. Das Alte Testament ist vollständig da in einer Handschrift, die wir in das Jahr 1008 nach Christus datieren können. Und diese Handschrift soll nun Texte enthalten, die etwa gut 1000 Jahre älter sind, bis 2000 Jahre älter als das Papier oder das Pergament, auf dem sie stehen. Und hier kann man noch einmal diese Schriftrollen vom Toten Meer nennen, die so in die Zeit 150 vor bis 50 nach Christus gehören. Hier hat man einen Vergleichspunkt, wo man doch sehen kann, dass die frühmittelalterliche Überlieferung der Bibel so getreu war, dass wir uns doch mit guten Gründen eigentlich auf diesen mittelalterlichen Text stützen können und davon ausgehen können, dass wir hier tatsächlich so etwas wie die antike Textgestalt der Bibel vor uns haben. Auch wenn man das natürlich kritisch prüfen muss von Fall zu Fall.
Aber es gibt ja auch an manchen Stellen doch wirklich dramatisch auch Sinnunterschiede. Also die bekannteste Stelle ist sicher das Jesaja-Buch im 6. Kapitel, wo der Prophet beauftragt wird. Die frühmittelalterliche Schrift, also aus dem Jahr 1000 nach Christus, sagt, er soll reden, damit Israel nicht versteht. Und die Rollen von Qumran, also 1000 Jahre früher, sagen, er soll reden und Israel soll verstehen. Wie entscheidet man dann als alttestamentlicher Wissenschaftler, als Exeget, was davon nun gültig ist? Das widerspricht sich ja wirklich um 180 Grad.
Ja, wir haben hier den interessanten Fall, dass wahrscheinlich die jüngere Lesart oder die jünger bezeugte Lesart tatsächlich die originale ist. Das Entscheidungskriterium ist hier ein ziemlich formales. Man betrachtet jeweils bei abweichenden Formulierungen diejenige Lesart als die ursprünglichere, die komplizierter ist. Weswegen ist es viel einfacher vorzustellen, dass man einen Text im Verlauf der Überlieferung geglättet hat, als dass man ihn komplizierter gemacht hat. Und diese Lesart aus der Qumran-Jesaja-Rolle ist so deutlich eine theologische Glättung. Man wollte, man konnte und wollte das nicht verstehen, dass Gott seinem Propheten den Auftrag gibt, dass das Volk nicht verstehen soll. Und dann hat man dieses nicht uminterpretiert. Aber die originale Lesart hat sich in anderen Überlieferungssträngen gehalten und so kennen wir sie aus dieser mittelalterlichen Handschrift.
Aber kommen wir da nicht auch in den Bereich, wo derjenige, der diesen Text verstehen möchte, mit seinem Weltbild und auch seiner, ihrer Vorstellung davon, was sozusagen die richtige, die kompliziertere Theologie ist, eigentlich wichtiger ist als das, was vorliegt? Also wie gewichtet man die Kriterien?
Ja, also ich denke, was Sie hier ansprechen, ist vielleicht das beste Heilmittel gegen jeden Fundamentalismus und gegen jeden Buchstabenglauben. Wenn immer Sie konfrontiert sind mit Leserinnen und Leser der Bibel, die auf dem Wortlaut der Bibel beharren, dann muss man aus wissenschaftlicher Sicht fragen, ja, welchen Wortlaut meinen Sie denn? Denn die Überlieferung der Bibel ist mannigfaltig und man muss mit solchen Kriterien versuchen zu bestimmen, was der originale Text wohl gewesen sein muss. Und selbstverständlich sind das jeweils Fragen, die offen zur Debatte stehen. Und es entscheidet sich dann nachher daran, wer die besseren Argumente hat, welche Lesart als die ursprünglichere gilt.
Das mag jetzt sicher ein Mittel gegen Fundamentalismus sein. Es hilft aber dann doch nicht dabei, wenn ich mich in gutem Glauben und Bemühen frage, woher dann trotzdem bei diesen ganzen Abwägungsfragen, diesen ganzen verschiedenen Überlieferungen, dann doch so etwas wie Autorität Autorität herkommt. Also ganz platt gesagt, wie kommt das Göttliche in die biblischen Texte?
Ja, also hier muss man vielleicht wirklich mit aller Klarheit sagen, dass historisch gesehen die Bibel ein nachbiblisches Konzept ist. Die biblischen Schriften sind nicht als Teile der Bibel geschrieben worden, sondern sie sind dazu geworden, dass man sie in einer bestimmten Art und Weise verstanden hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass praktisch alle Stränge des Christentums, alle verschiedenen Denominationen und Konfessionen eigentlich einen grundlegenden Unterschied machen zwischen Schrift einerseits und Wort Gottes andererseits. Also wenn ich die Bibel öffne, dann spricht mir nicht unmittelbar das Wort Gottes entgegen aus dieser geöffneten Bibel, sondern was ich hier habe, sind Texte von Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben und das so schriftlich niedergelegt haben. Vielleicht ein schönes Beispiel ist der allererste Satz der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Formulierung, die uns so vertraut ist, dass wir eigentlich häufig gar nicht die Brisanz erkennen, dass hier nicht in erster Person von Gott die Rede ist. Das heißt nicht, ich habe Himmel und Erde geschaffen, sondern die Bibel ist ein Text, die in wirklich vielen Bereichen in dritter Person über Gott spricht und so anzeigt, es handelt sich hier nicht einfach um ein direkt himmlisches Buch, das wir vor uns haben, sondern es handelt sich um ein von Menschen für Menschen geschriebenes Buch, die aber ihre Erfahrungen im Horizont Gottes gedeutet haben.
Dann ist vielleicht die komplizierteste Frage die, ob die Bibel eine heilige Schrift ist.
Einen wirklichen Entscheid darüber hat eigentlich erst das Konzil von Trient 1545 gefällt in gegenreformatorischer Absicht. Ansonsten scheint es so zu sein, dass sich die Bibel als heilige Schrift vor allem ihrem Gebrauch im Gottesdienst verdankt. Also nehmen Sie zum Beispiel den Brief des Paulus an die Römer. Das war ursprünglich eine Gelegenheitsschrift, aber man fand sie so erhellend, dass man sie in verschiedenen Gemeinden jeweils gelesen hat. Und dadurch ist die Bibel, wenn Sie so wollen, zur heiligen Schrift geworden. Und gleichzeitig aber war das Bewusstsein immer da, man muss die Bibel auslegen, man muss sie predigen, man muss sie vermitteln, man muss so etwas wie Bildung erlangen, um sie zu lesen. Man kann sie nicht einfach wie einen heiligen Kodex rezitieren und das ist dann das Wort Gottes.
Die Bibel gibt es eigentlich gar nicht und obwohl so vieles im Buch der Bücher offen ist, kann trotzdem auch Erfahrung mit dem Göttlichen durchschimmern. Vielen Dank an Konrad Schmid, Professor für Altes Testament in Zürich, für Ihre erhellenden Gedanken. Ganz viele Details und Hintergrundwissen zur Bibel gibt es in dem Buch, das Konrad Schmid zusammen mit dem Neutestamentler Jens Schröter geschrieben hat. Die Entstehung der Bibel von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften. Das Buch ist erschienen bei C.H. Beck, hat 504 Seiten für 32 Euro. Und die Angaben zum Buch finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ein Gentleman ist jemand, der Akkordeon spielen kann, aber es nicht tut. So der etwas despektierliche Spruch über ein Instrument, das oft nicht ganz ernst genommen wird, mit dem man aber die ganze Fülle einer Orgel zum Mitnehmen parat hat. Das ist praktisch, wenn man dahin gehen möchte, wo Menschen nach Musik regelrecht ausgehungert sind. Altersheime sind solche Orte. Und vielen Menschen, die jetzt dort leben, kann man gerade mit dem Akkordeon die Musik ihrer Jugend, vielleicht sogar ihres Lebens, wieder ins Bewusstsein rufen. Genau das macht der Kirchenmusiker Jörg Becker. Er zieht mit Akkordeon oder Klavier durch verschiedene Altersheime in Berlin, Neukölln und spielt für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Der evangelische Kirchenkreis hat ihm dafür extra eine Stelle eingerichtet. Gunnar Lammertürk hat ihn dabei begleitet.
Der Kirchenmusiker Jörg Becker spielt die Donauwellen in einem Flur im Erich-Radatz-Haus in Berlin-Neukölln, einer Senioreneinrichtung der evangelischen Kirche. Er unternimmt an diesem Tag eine musikalische Flussreise entlang der Donau. Es geht durch Schwaben, Bayern und Wien, schließlich ist Ungarn erreicht.
Musik
Frau Bossert sitzt auf ihrem Rollator und lauscht versonnen. Ein Mann im Zimmer gegenüber dirigiert im Liegen mit. Am Ende des Flurs genießt ein Heimbewohner im Rollstuhl die Musik. Es sind nur wenige alte Leute bei diesem Flurkonzert dabei. Vor ein paar Monaten kamen mehr zusammen. Oft drängten sie sich um Jörg Becker, wenn er auf den Fluren musizierte. Zurzeit aber heißt es Abstand halten, der Corona-Maßnahmen wegen. Auch unter den besonderen Umständen macht Jörg Becker, wofür ihn die alten Menschen schätzen und lieben. Wie beiläufig beschreitet er kleine Nebenpfade, stellt dabei fast spielerisch Bezüge zu anderer Musik her, erläutert stilistische Feinheiten und weist auf besondere Passagen hin. Von der Donau geht es nach Venedig. Becker spielt ein Gondellied, eine Barcarole.
Die Barcarole, das ist ja der 6/8-Takt. Das Boot auf dem Wasser. Also die Komponisten haben immer, wenn es aufs Wasser ging, ja, also ganz oft, wenn es aufs Wasser ging, haben sie diesen Barcarolentakt gemacht. Also bei Schwansee zum Beispiel, wenn der weiße Schwan sein Solo hat, ist derselbe Takt.
Solche Ausflüge in die Musikgeschichte sind das Markenzeichen von Beckers Klassikrunden für Senioren, die er früher einmal in der Woche jeweils hier im Erich-Raddatz-Haus und im Simeon-Haus einer weiteren evangelischen Senioreneinrichtung veranstaltet hat. Das ist zurzeit nicht möglich. Frau Bossert hofft, dass sich das bald wieder ändert, denn
die Klassikrunde hier bei uns im Hause ist einmalig. Und Herr Becker bereitet alles so schön vor. Und er ist auch in der Lage, es werden ja oft Fragen gestellt, die er beantworten muss. Und das gelingt ihm immer. Es ist wirklich eine Stunde in der Woche, auf die man sich die ganze Woche freut.
An die Stelle dieser einen Stunde ist vorläufig das Konzert auf den Fluren getreten. Mit seiner Musik möchte Becker die Gefühle der alten Menschen ansprechen und zum Schwingen bringen. Klassische Musik, weiß er, ist dafür neben Volksliedern besonders geeignet.
Die klassische Musik ist einfach eine Musik, die die menschliche Seele sehr, sehr stark berührt und die alle diese unterschiedlichen Facetten unseres Denkens und Fühlens beinhaltet, sodass also über die klassische Musik ein Kontakt hergestellt werden kann.
Ein Kontakt zu Erinnerungen und Gefühlen, die oft verschüttet oder getrübt sind. Becker baut eine Brücke. Mit Melodien, Rhythmen, musikalischen Stimmungen und Liedtexten. Dabei geht es aber um mehr als bloßes Erinnern.
Da kann denn der Reichtum der Erfahrungen einfach einfließen. Der ist dann wie so ein assoziativer Anknüpfungspunkt. Das ist so ähnlich wie, meinetwegen, man wandert in der Jugend viel und irgendwann, wenn einem das wirklich wichtig war, wenn man alles gesehen hat, gefühlt hat, wahrgenommen hat, dann ist es innen. Und durch diese Verwandlung ist es aber jetzt wieder gegenwärtig. Es ist dann eben nicht einfach die Erinnerung an irgendein vergangenes Ereignis, sondern es ist dann eigentlich gegenwärtiges Erleben. Es ist nicht tote Vergangenheit.
Das erleben sowohl jene Menschen, die ihre Alltagsabläufe noch selbst meistern, als auch jene, denen das schwerfällt, weil sie an Demenz leiden. Gerade sie sind über Musik ansprechbar.
Ich finde es ganz faszinierend, dass der Geisteszustand, in dem sich ein Mensch befindet, nochmal auch etwas ganz anderes zu sein scheint, als dieses äußerlich korrekte Erinnern oder Durcheinanderwerfen von Fakten. Also ich erlebe immer wieder, dass die Menschen im Grunde sich in dem Geisteszustand befinden, den sie sich im Grunde ihr Leben lang erarbeitet haben, der sozusagen im Laufe des Lebens entstanden ist durch reiche Erfahrungen. Das heißt also, jenseits dieses Themas der faktischen Erinnerung finde ich also einen Zugang zu dem geistig-seelischen Leben dieses Menschen.
Diese Schicht möchte Becker erreichen. Hoffentlich bald wieder mit seinen Klassikrunden, in denen er Klavier spielt. Aber auch mit seinem Akkordeon auf den Fluren und in den Zimmern der alten Menschen. Dabei nutzt er neben klassischer Musik auch Operettenmelodien, Volkslieder, Kirchenlieder und Schlager. Alles, was den Zugang zum Innenleben der Menschen erschließen kann. Und das ist ihm auch unter den aktuellen schwierigen Umständen gelungen. so mit einer
Bewohnerin, die eigentlich immer nur stereotyp wenige Sätze wiederholt hat und die durch die Regelmäßigkeit des Musikangebots, also sowohl der Einzelbetreuung als auch dieser Flurkonzerte, dadurch, dass sie sich plötzlich an einzelne Lieder erinnerte, praktisch wieder überhaupt an Erinnerungen herankam. Und da ist also sehr viel Leben zurückgekommen. Sie schreibt jetzt sogar Briefe und erzählt von ihren vergangenen Erlebnissen. Ja.
An die mag sich auch Frau Bossert während der musikalischen Flussreise erinnert haben. Sie ist noch ganz erfüllt davon.
Das ist so wohltuend, das beeinflusst den ganzen Körper. Man fühlt sich leichter und beschwingt. Dieser Moment oder diese Zeit hier, die genieße ich sehr intensiv. Ja, ich hoffe, dass es so bleiben wird.
Sagt diese Bewohnerin eines Altersheimes, die sich gerne vom Akkordeon mitnehmen lässt in die Tiefe ihrer Seele und ihrer Erinnerungen. Gunnar Lammertürk begleitete für Deutschlandfunk Kultur den Kirchenmusiker Jörg Becker. Anderen Menschen helfen, das fühlt sich meistens ziemlich gut an, wenn man es macht. Keine Ursache, sage ich dann, und dass ich das doch gerne mache. Aber zum Helfen gehören zwei. Die, die hilft, und der, der die Hilfe annimmt. Und auf dieser anderen Seite, also auf der, wo man die Hilfe annimmt, da sind die Dinge längst nicht so klar. Susanne Krahe hat danach gefragt, warum es eigentlich so schwer fällt, um Hilfe zu bitten.
Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten, behauptet das Sprichwort. Aber in Krisenzeiten auf die Hilfe von höheren Mächten zu bauen, kommt den meisten Zeitgenossen heute naiv vor. Für medizinische Probleme ist der Arzt bzw. das Gesundheitssystem zuständig, für die materiellen Härten der Sozialstaat und für die Reparaturarbeiten an den seelischen Baustellen bieten sich psychologische Beratungsstellen an. Religion und Kirche haben zwar immer noch den Ruf, Trost und Beistand zu spenden, aber die Kirchen sind längst nicht mehr die einzigen Ansprechpartner in prekären Lebenslagen. Grundsätzlich ist diese Entwicklung zu begrüßen, meint der Diakoniewissenschaftler Thorsten Moos.
Es ist ja eine ganz große auch sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Errungenschaft, dass wir Rechtsansprüche definiert haben auf Hilfeleistung. Es ist nicht mehr der Gnade eines anderen überlassen, ob ich jetzt Hilfe bekomme oder nicht, sondern ich habe einen Rechtsanspruch drauf. Oder ich habe einen ökonomischen Anspruch. Wenn ich eine Hilfeleistung mir selber einkaufe, habe ich einen Anspruch. Der Anspruch selber ist eine große Errungenschaft. Und gleichzeitig merken wir, dass Hilfesituationen aber immer auf mehr angewiesen sind.
Hilfeleistungen lassen sich einkaufen und vertraglich festlegen, zum Beispiel im Bereich der Pflege. Aber die Beziehung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen ist komplizierter als ein Vertrag.
Weil das, was ich eigentlich brauche, oder das, worauf ich eigentlich vertrauen muss, nämlich, dass ich als Person in meiner Würde auch anerkannt bin, dass hier mir tatsächlich zugute gehandelt wird, das kann ich eben nicht letztlich vor Gericht einklagen und das kann ich auch nicht letztlich im Kaufvertrag regeln.
Manche sagen auch, das kann ich doch nicht wieder gut machen. Dann kann ich nur sagen, das brauchen Sie auch nicht. Aber wenn es für Sie wieder gut ist, dann ist es gut. Ich glaube auch nicht, dass man das gut machen soll, wenn einem Gutes widerfährt. Man kann daraus lernen, selber besser zu werden.
Hannelore Holstein war 35 Jahre Gemeindepfarrerin. In diesem Beruf wurde sie immer wieder damit konfrontiert, wie schwer es manchen Zeitgenossinnen fällt, die eigene Notlage einzugestehen, vor anderen, aber auch vor sich selbst.
Ein Beispiel: Ich besuche eine Dame zu ihrem 80. Geburtstag, es ist Winter. Ich komme in eine Wohnung, die ist nicht geheizt. Die alte Dame sitzt da mit einer Decke über den Knien, schaut mich an und fragt mich, soll ich die Heizung höher drehen? Und dann erzählt sie mir, weil wir auch zu dem Zeitpunkt noch alleine waren, dass sie nach dem Tod ihres Mannes sehr wenig Geld hat und Heizkosten sparen möchte. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann ist es manchmal auch möglich, dieser Frau zu helfen und zu sagen, es gibt Angebote, öffentliche Angebote wie Wohngeld und Unterstützung, wird aber oft auch abgelehnt, weil die Frauen dann sagen, nein, das will ich nicht, das soll keiner wissen.
Um Hilfe zu bitten, bedeutet, Dinge öffentlich werden zu lassen, die man lieber geheim hielte. Es heißt, sein Innerstes nach außen zu kehren, die persönlichsten, mitunter intimsten Lebensumstände der Begutachtung und dem Urteil anderer auszusetzen. Diese Schamgrenze zu überschreiten, erfordert Mut und Selbstbewusstsein, aber auch einen enormen Leidensdruck. Dieser Druck wird durch einen Zeitgeist unterstützt, der die Selbstwirksamkeit des Individuums in den Mittelpunkt rückt. Thorsten Moos erklärt:
Ja, es gibt eine ganz starke Souveränitätszumutung. Ich muss mein Leben auf die Reihe bekommen. Ich muss aus mir selbst heraus die Dinge schaffen. Ich muss mich im Berufsleben qualifiziert zeigen. Immer dann, wenn ein Projekt zu Ende gegangen ist, muss ich mich qualifiziert zeigen für das nächste. Ich muss aufsteigen. Ich muss mich als stark und unverletzlich zeigen. Wenn ich krank bin, dann falle ich potenziell raus. Das kennen wir auch aus Biografien etwa von Politikerinnen und Politikern, die aus Gesundheitsgründen irgendwann rausgehen aus dem Geschäft des Herrschens, die sich als nicht mehr stark genug zeigen. Krank sein zum Beispiel als eine Form von Verwundbarkeit geht in solchen Situationen nicht.
Selbst wenn es ja sehr ersichtlich ist, dass jemand im Rollstuhl nicht alles kann und oftmals Hilfe braucht. Aber es gab wirklich Situationen, wo ich lieber versucht habe, irgendwie auf dem Hintern die Treppe runter zu rutschen und den Rollstuhl einfach die Treppe runterfahren zu lassen, als dass ich jemanden gefragt hätte, ob er mich die Treppe runterschieben kann. Das war schon sehr, sehr schwierig für mich. Da habe ich tatsächlich auch, ich glaube, nicht ein einziges Mal jemanden gefragt, ob jemand mich einfach mal rausfahren könnte.
Ausgebremst und angewiesen, eine ganz neue Erfahrung. Nach einer Fußoperation konnte die freie Künstlerin Gesine Marwedel eine Zeit lang im wortwörtlichen Sinn nicht mehr auf eigenen Beinen stehen. Sie merkte, dass die Rolle der Hilfsbedürftigen schwieriger ist als die der Helfenden. Sie zeugt eben nicht von der eigenen Kompetenz und Verlässlichkeit, sondern signalisiert Unfähigkeit und Schwäche. Deshalb hat Gesine Marwedel es immer vermieden, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Als die junge Frau vor 3 Jahren völlig überraschend ihre Arbeitsstelle verlor, war das ein solcher Schock, ein solcher Angriff auf ihr Selbstbild, dass sie den Antrag auf Arbeitslosengeld gar nicht erst stellen wollte.
Ja, es hat auch was mit verletztem Stolz zu tun. Also man ist ja auch stolz darauf, dass man selbstständig, also dass man das eigene Geld verdient, dass man dafür arbeitet, dass man sich selber finanzieren kann. Und dann wird man von außen auf einmal in eine Situation gebracht, wo man es eben nicht mehr kann und wo man für sich selber nicht mehr sorgen kann. Und man wird damit ja entwürdigt auch. Und für mich war das sehr entwürdigend, dieses Arbeitslosengeld zu bekommen und überhaupt arbeitslos zu sein.
Entwürdigung, Bevormundung, Demütigung. Aus ähnlichen Gründen lehnen ältere Menschen Haushaltshilfen für ihre Wohnung ab, selbst wenn ihre Kinder sie finanzieren wollen. Oder sie lassen sich auch in Corona-Zeiten nicht verbieten, ihre Einkäufe selbst zu erledigen. Es geht um Autonomie. Wenn wir aber unsere Würde an dem Grad unserer Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung bemessen, was ist dann mit all denen, die aus eigener Kraft nichts zustande bekommen? Welche Rolle spielen Menschen, die immer nur flehen, abwarten und nehmen dürfen, die sich letztlich mit dem zufrieden erklären müssen, das andere ihnen zuteilen? Der Theologe Thorsten Moos plädiert für eine Neubewertung von Geben und Nehmen, von Autonomie und Autonomieverzicht in Hilfesituationen.
Wenn man das unter dem Aspekt von Spiritualität, von Religion anguckt, dann merkt man, dass Autonomie und Autonomieverzicht viel, viel enger und viel intensiver zusammenhängen, als wir es eigentlich normalerweise diskutieren. Also der Akt, zum Beispiel Hilfe anzunehmen, jemanden in mein Leben hineinzulassen, ist eigentlich ein sehr, sehr aktiver, wenn Sie so wollen, selbstbestimmter Akt. Ich muss mich dazu selber bringen, ich muss mit mir übereinkommen, jemand anderen in einer entscheidenden Situation in mein Leben mit hineinzulassen. Und das selbst ist schon ein autonomer Akt.
Ähnliches gilt auch für das Verhältnis von Schwäche und Stärke, von Angewiesenheit und Freiheit. Wer seine Angewiesenheit eingestehen und sich zu seiner Schwäche bekennen kann, ist in Wirklichkeit stark.
Also vielleicht doch nicht erst dann um Hilfe bitten, wenn man kurz vorm Umkippen ist, sagt Susanne Krahe hier in Deutschlandfunk Kultur. Andenken und Werbegeschenke. Wer meint, in Fromm würde es sowas nicht geben, der liegt falsch. Aber sowas von falsch. Nur, dass bei Werbegeschenken von Kirchen die Engel eben ernst gemeint sind und überhaupt die Sprüche mehr Tiefgang haben sollen. Deshalb heißt es auch nicht Werbeagentur, sondern evangelischer Werbedienst. Zumindest beim evangelischen Werbedienst KOM in Bielefeld. Und den hat Josephine Janert für Deutschlandfunk Kultur besucht.
Der Herbst ist da. Bald werden sich die Menschen wieder darauf vorbereiten, Halloween zu feiern. Alle? Nein. Ein paar Christinnen und Christen erinnern sich noch an ein anderes Fest, das zu dieser Zeit traditionell begangen wird. Den Reformationstag im Gedenken an Martin Luthers reformatorische Ideen. Ein christliches Unternehmen will uns diesen Reformationstag schmackhaft machen mit Lutherbonbons. Betriebswirt Timo Siefert rechnet vor.
Die sind in Tüten zu 500 Gramm verpackt und da verkaufen, wie viel verkaufen wir davon? Ich würde sagen, so um die 1000 Tüten im Jahr circa.
Die Idee hatte ein Hamburger Theologe schon vor 15 Jahren, als sich Halloween in Deutschland immer mehr ausbreitete. Er schlug sie dem evangelischen Werbedienst KOM vor, der daraus einen Verkaufsschlager entwickelte. KOM steht für Kommunikation. Gemeinden können beim Werbedienst Taschen, Schlüsselanhänger und andere Artikel mit religiösen Symbolen und Aufschriften bestellen. Diese verschenken sie zum Beispiel an Konfirmanden, Senioren und Ehrenamtliche. Zunehmend bekommt der Werbedienst auch Anfragen von Privatpersonen. Bettina Patzwald sitzt am Kundentelefon. Sie weiß, Lutherbonbons gehen immer.
Luther war ein Genussmensch. Er hat täglich sein Bier getrunken und viele andere Dinge, auch genussvoll gelebt. Luther war ein Lebemann, ja. Es ist in so netten Papier, wo auch ein Luther drauf ist, mit kleinen Jahreszahlen ein. Dann hat man das Rascheln, dieses Aufmachen und diese Spannung. Und dann gibt es das noch in drei verschiedenen Geschmackssorten, sodass man ein unterschiedliches Erlebnis hat, dann auch eben durch die Geschmackssinne. Das beflügelt nochmal das gesprochene Wort der Kirche, indem ich das sehr stark für mich eben wahrnehmen kann und dann auch mit nach Hause tragen kann.
Der evangelische Werbedienst KOM wurde 1970 in Hannover gegründet und gehört inzwischen zum Evangelischen Presseverband für Westfalen und Lippe. Zwei, dreimal im Jahr treffen sich die Mitarbeiter mit einem Beirat zu Ideenfindung. In diesem Gremium sitzen Öffentlichkeitsarbeiter aus den Landeskirchen. Meist kommen sie in einem Konferenzsaal zusammen, doch es gab auch schon eine Versammlung im Fußballstadion von Arminia Bielefeld. Diese Umgebung sollte die Kreativität beflügeln. Was letztlich produziert wird, entscheidet der Werbedienst. Er sucht dafür Geschäftspartner, die möglichst umweltfreundlich, regional oder fair produzieren und gleichzeitig kostengünstig, damit die Gemeinden es sich leisten können. Timo Siefert?
Wir sind ja als Werbedienst für die evangelische Kirche sehr bemüht, auch zu zeigen, Kirche ist was Gutes, Gott ist was Gutes. Wir haben so einen Bio-Kaffeebecher gemacht aus Bambusholz, wo einfach nur draufsteht, mich dürstet. Und da wurde ganz strittig diskutiert, da hatten wir dann auch Zuschriften bekommen, dass das ja der Ausruf ist, den Jesus am Kreuz getätigt hat und dass das ja deswegen negativ besetzt wäre. Aber man findet das Zitat, mich dürstet, praktisch auch noch an anderen Stellen in der Bibel, wo es positiv besetzt ist. Und ich glaube, zu strittige Sachen, die würden auch nicht gemacht werden.
Stattdessen verpacken die Kollegen vom Vertrieb Kalender mit religiösen Motiven, Schlüsselanhänger mit dem Schriftzug Teilzeitengel und Aufkleber viele Grüße von ihrer Kirchengemeinde. Bekanntlich hat die evangelische Kirche in den vergangenen Jahren etliche Mitglieder verloren. Bettina Patzwald findet es deshalb wichtig, sich zu ihr zu bekennen.
In den Zeiten, wo Kirche jetzt auch nicht unbedingt immer mehr durch Gebäude und Ähnliches präsentiert wird, ist die Individualität einfach viel wichtiger. Und das heißt, man kann durch die verschiedenen Artikel sich selbst darstellen als Christ. Ich kann den Artikel nutzen und zeige nach außen, ich gehöre der Kirche an, ich stehe zu meinem Glauben.
Wegen Corona haben Gemeinden viele Veranstaltungen abgesagt und deshalb weniger bestellt. Deshalb ist der Umsatz um ein Drittel eingebrochen. Doch Produkte, die Mut machen und Schutz versprechen, laufen trotzdem. So wie Engelfiguren oder ein reflektierendes Armband mit der Aufschrift »Ich bin bei dir, Gott«. Ein Bestseller ist nach wie vor der Waschhandschuh.
Da ist drauf geprägt »Gottes Geschenk« und das ist was, was die Gemeinden eigentlich immer gerne nehmen für Getaufe, weil der Pfarrer, die Pfarrerin dem Täufling das halt hinterher mitgeben kann.
Egal ob Lutherbonbons, Armbänder oder Waschlappen, die Produkte kommen überall in Deutschland gleichermaßen gut an. Das hat eine Verkaufsstudie gezeigt. Schon vor Jahren hatte man sich darauf geeinigt, im Katalog möglichst keine Anglizismen zu benutzen. Und so liefert der Werbedienst genau die Beständigkeit und Beschaulichkeit, die sich viele seiner Kunden wahrscheinlich in diesen unruhigen Zeiten wünschen.
Werbung in der evangelischen Kirche, da ticken die Uhren anscheinend noch ein bisschen anders. Ein Beitrag von Josephine Janert war das. Für heute war es das in Religionen und das nächste Mal Religionen zum Live-Hören gibt es am Sonntag ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage danke fürs Zuhören.